Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute weitermachen in unserer Reihe über den Galaterbrief, kommen heute zum dritten Teil. Und ich lese uns Galater Kapitel 1, die Verse 11 bis 24. Galater Kapitel 1, die Verse 11 bis 24. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes, von dem wir gerade gesungen haben. Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte. Und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf, durch übermäßigen Eifer für die Überlieferungen meiner Väter. Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn an mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, nach 3 Jahren, zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen, und blieb 15 Tage bei ihm. Ich sah aber keinen der anderen Apostel, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch aber schreibe, siehe vor Gottes Angesicht, ich lüge nicht. Darauf kam ich in die Gegend von Syrien und Zilizien. Ich war bei den Gemeinden von Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten nur gehört, der, welcher uns einst verfolgte, verkündigt jetzt als Evangelium den Glauben, den er einst zerstörte. Und sie priesen Gott um meinetwillen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in unserer Gesellschaft ist die Bibel nicht mehr so bekannt. Das Wissen über die Bibel nimmt immer weiter ab. Aber einige Personen und Redensarten, die sind geblieben. Zum Beispiel die Redensart, da hat jemand sein Kreuz zu tragen. Oder man beschimpft einen Verräter als Judas. Oder man sagt, alles Gute kommt von oben. Oder wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. All das sind Sprichwörter, die aus der Bibel stammen. Ein weiteres Sprichwort, das man immer mal hört, ist, da ist aber jemand vom Saulus zum Paulus geworden. Und gemeint ist, dass jemand, der früher ein schlechter Mensch war, eine radikale Änderung in seinem Leben erfahren hat und jetzt plötzlich ein gutes Leben lebt. Vom Saulus zum Paulus. Diese Redensart in unserer Sprache, die geht zurück auf die Bekehrung von Saulus. Dem Saulus, der dann nach seiner Bekehrung Paulus genannt wurde. Und in den Versen heute, in Galater 1, die Verse 11 bis 24, haben wir einen Bericht, wie uns berichtet wird, wo Paulus uns selbst berichtet, wie er vom Saulus zum Paulus geworden ist. Warum tut er das? Warum sollen die Galater so genau wissen, wie das alles vonstatten gegangen ist? Und die Frage stellt sich vor allem deswegen, weil wir ja in den letzten beiden Predigten gesehen haben, dass es in den Gemeinden in Galatien ein handfestes Problem gab. Die Galater folgten einigen Predigern, die dort in der Gemeinde in Galatien aufgetreten waren. Und diese Prediger sagten, um gerettet zu werden, brauchst du Jesus, aber du brauchst noch was anderes dazu. Du musst auch noch das jüdische Gesetz mit allen seinen Vorschriften halten. Also was die Prediger in Galatien predigten, war, wir brauchen Jesus für unsere Errettung plus noch irgendwas anderes. Und so hatte es Paulus am Anfang seines Briefes auch eilig, zum Punkt zu kommen. Er dankt noch nicht einmal für die Gemeinden in Galatien, wie er es sonst in jedem von seinen Briefen tut. Er fängt direkt an in Vers 6, mich wundert, und dann kommt das Problem, was er sieht in den Gemeinden in Galatien. Aber dann schreibt er nur kurze Zeit darauf, oder dann nimmt er sich nur kurze Zeit Zeit, nur einige Verse, um das Problem zu erklären, nämlich nur die Verse bis Vers 10. Und dann kommt der Bericht, den wir heute gelesen haben, und plötzlich erzählt er eine Geschichte aus seinem Leben. Und jetzt könnten wir fragen, was hat diese Geschichte aus seinem Leben eigentlich mit dem Problem der Galater zu tun? Also warum berichtet Paulus uns das an dieser Stelle, wo er doch eigentlich den Kern des Problems der Gemeinden in Galatien klären sollte? Wenn wir die Briefe von Paulus lesen, dann haben wir immer eine Schwierigkeit. Denn die Briefe von Paulus sind immer Antworten auf Probleme oder Fragen, die in Gemeinden aufgetaucht sind. Aber die Probleme oder die Fragen, die diese Leute in den Gemeinden hatten, die finden wir nirgends. Das heißt, was wir machen müssen ist, wir lesen die Briefe des Paulus und müssen aus der Antwort irgendwie rauskriegen, ja, was war eigentlich das Problem, auf das Paulus antwortet. Ich meine, damals war das allen klar, aber wir müssen eben gucken, wie schreibt Paulus, was beantwortet Paulus, was für Probleme klärt Paulus. Und daraus müssen wir rückschließen, was das Problem in den Gemeinden war. Und in Galatien scheint das Problem gewesen zu sein, dass die Irrlehrer dort nicht nur das Evangelium des Paulus bekämpft haben, sondern sie haben auch Paulus selbst bekämpft. Sie haben sowas gepredigt wie, liebe Galater, das, was Paulus gepredigt hat, das braucht ihr nicht zu glauben. Und als Begründung haben sie nicht nur gesagt, naja, Paulus hat Unrecht und wir haben Recht, sondern sie haben auch gesagt, Paulus, der ist nicht glaubwürdig, denn Paulus ist kein richtiger Apostel. Paulus hat das Evangelium bei den Aposteln in Jerusalem gelernt, aber irgendwie nicht so ganz richtig verstanden. Und dann hat er sich auf die lange Reise nach Galatien gemacht und dann kam er in Galatien an und hat euch in der Gemeinde das Evangelium gepredigt, aber irgendwie unterwegs auf dem Weg, da ist dann zu dem Evangelium, was er am Anfang schon nicht so ganz richtig verstanden hat, noch ein paar andere falsche Sachen dazugekommen. Und bis es bei euch in Galatien angekommen ist, war vom ursprünglichen Evangelium nicht mehr viel da. Das ist so ähnlich wie bei dem Spiel Stille Post. Kennt ihr das? Das ist so ein Spiel, da denkt sich einer irgendeinen Satz aus und flüstert ihm den nächsten ins Ohr. Und der überlegt sich dann, was er gehört hat, flüstert das dem nächsten ins Ohr und so geht es eine ganze Reihe von Leuten. Und der am Schluss sagt dann, was er verstanden hat. Und oft ist es so, dass von dem, was hinten rauskommt, dass das nicht mehr so viel zu tun hat mit dem, was am Anfang mal gesagt worden ist. Und ähnlich argumentierten die Irrlehrer in Galatien. Das Evangelium kam von Gott zu den Aposteln, von den Aposteln dann irgendwie zu Paulus, von Paulus dann irgendwie nach Galatien und bis es halt in Galatien ankam, war vom ursprünglichen Evangelium nicht mehr ganz so viel übrig. Und das ist ein harter Vorwurf. Für Paulus bedeutet das, bevor er wirklich erklären kann, dass sein Evangelium das Richtige ist, muss er erst einmal erklären, dass man ihm überhaupt glauben kann, dass er, Paulus, überhaupt glaubwürdig ist. Und das tut Paulus in den Versen heute. Paulus sagt in den Versen heute, Leute, ich bin nicht einfach nur jemand, der mit euch stille Post spielt. Ich habe das wahre Evangelium bekommen und ich habe euch Galatern das wahre Evangelium verkündigt. Das Thema für heute Morgen ist, warum das Evangelium der Bibel wahr ist. Ich habe drei Punkte. Das Evangelium der Bibel ist wahr. Erstens, weil es von Gott selbst kommt. Zweitens, es ist wahr, weil es nicht von Menschen selbst stammt. Und drittens, es ist wahr, weil es Menschen völlig verändert. Das Evangelium der Bibel ist wahr, erstens, weil es von Gott selbst kommt, zweitens, weil es nicht von Menschen stammt und drittens, weil es Menschen verändert. Wenn ihr in unseren Abschnitt reinguckt, dann macht Paulus seinen Punkt, den er heute in den ganzen Versen dann erklärt, in den ersten beiden Versen. Da erklärt er uns, worum es ihm geht. Ich lese die nochmal vor, Verse 11 und 12. Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Paulus sagt hier, das Evangelium, das kommt nicht von Menschen, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Und im ersten Punkt der Predigt wollen wir uns jetzt angucken, was es heißt, dass Paulus das Evangelium von Jesus Christus direkt bekommen hat. Und im zweiten Punkt wollen wir uns dann anschauen, was es heißt, dass er es nicht von Menschen bekommen hat. Punkt 1. Das Evangelium der Bibel ist wahr, weil es von Gott selbst kommt. Paulus beginnt seine Erklärung oder seinen Rückblick auf sein eigenes Leben vor seiner Bekehrung, zu der Zeit, als er noch Saulus hieß. Er stammte aus Tarsus, einer Stadt im Süden Kleinasiens, übrigens gar nicht so weit weg von den Gemeinden in Galatien. Seine Eltern waren Juden aus dem Stamm Benjamin, aber sie waren auch römische Staatsbürger. Und das zeigt, dass die Familie vermutlich recht wohlhabend war. Und der junge Saulus, der ging dann nach Jerusalem zum Studieren, um dort als jüdischer Theologe ausgebildet zu werden. Und dort in Jerusalem war so ziemlich keiner besser, keiner fleißiger, keiner eifriger als er. Er war so ein Traumstudent für alle Professoren dort. Und zeitgleich mit dem Studium des Saulus dort trat in Jerusalem und Umgebung ein seltsamer Wanderprediger auf. Dieser Wanderprediger behauptete, der Messias zu sein, von dem das Alte Testament sprach. Erst nahm man ihn bei den jüdischen Theologen nicht so ernst, aber irgendwann ging es nicht mehr, ihn zu ignorieren. Zu viele glaubten an ihn, zu viele fanden ihn toll. Also hielt man es bei den führenden Juden für sinnvoll, diesen Wanderprediger erst verfolgen und schlussendlich töten zu lassen. Aber das reichte nicht. Die engsten Freunde dieses Mannes behaupteten kurz darauf, also kurz nachdem sie ihn hatten töten lassen, dass er wieder auferstanden sei. Und das Problem für die jüdischen Theologen war, viele Juden begannen das zu glauben. Die glaubten plötzlich, dass er wieder auferstanden sei. Und für die jüdische Führungsschicht wurde das zur Gefahr. Und die Frage, die sie immer wieder diskutierten, wie sollte man darauf reagieren? Überzeugungsarbeit brachte nicht so viel. Also entschied man sich auch hier für den Weg der Gewalt. Diese Christen, wie man die Anhänger des Wanderpredigers bald nannte, diese Christen müsste man so lange ins Gefängnis stecken und umbringen, bis sie von alleine auf die Idee kämen, das, was wir glauben, das ist einfach keine gute Idee. Und Saulus, der war der allereifrigste der Verfolger. Er wurde bald zum Gesicht der Verfolgung. So ähnlich wie vielleicht Osama bin Laden jahrelang das Gesicht des islamischen Terrorismus war, bevor er umgebracht wurde. Wenn man an islamischen Terrorismus dachte, dann hatte man sein Gesicht irgendwie vor Augen. So ähnlich war das mit Saulus und der Christenverfolgung in den ersten Jahren. Saulus wollte Gott unbedingt gefallen und deswegen hat er nicht nur eifrig das Alte Testament studiert, sondern er hat sich gesagt, ich bin auch vorne dabei, wenn es darum geht, die Wahrheit zu verteidigen. Und Paulus schreibt über diese Zeit in den Versen 13 und 14. Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf durch übermäßigen Eifer für die Überlieferungen meiner Väter. Das war Saulus. Und der Eifer des Saulus, der war so groß, dass es ihm irgendwann nicht reichte, die Christen in Jerusalem zu verfolgen. Er hatte mitbekommen, dass sich der Glaube sogar bis nach Damaskus ausgebreitet hatte, also in Syrien, nördlich von Jerusalem. Und so zog er nach Damaskus, um auch dort die Christen zu verfolgen. Und was dort auf dem Weg passierte, das lesen wir gleich dreimal in der Apostelgeschichte. Ich lese uns nochmal die Verse aus Apostelgeschichte 26, die wir eben in der ersten Schriftlesung gehört haben. Paulus berichtet: Als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den oberen Priestern auch nach Damaskus reiste, da sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein helles Licht, heller als der Glanz der Sonne, das mich und meine Reisegefährten umleuchtete. Als wir aber alle zur Erde fielen, hörte ich eine Stimme zu mir reden und in hebräischer Sprache sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und stelle dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Erinnern wir uns noch einmal daran, was die galatischen Irrlehrer Paulus vorgeworfen haben. Paulus, du hast dein Evangelium von den Aposteln in Jerusalem gehört und irgendwie falsch verstanden. Und Paulus sagt, nein, die 12 Apostel, die Jünger in Jerusalem, sind direkt von Jesus berufen worden. Das waren ja die Leute, die 3 Jahre lang mit Jesus durch Israel gelaufen waren. Ich habe das Evangelium auch direkt von Jesus empfangen. Aber eben als Jesus schon wieder im Himmel war, denn Jesus hat sich mir persönlich offenbart und mir persönlich das Evangelium gesagt. Und die Kurzfassung davon lesen wir in unserem Abschnitt in den Versen 15 und 16a. Dort schreibt er, als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn an mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte. Die Irrlehrer behaupteten ja, Paulus hat das Evangelium in Jerusalem von den Aposteln gehört. Aber wie sollte das denn eigentlich gegangen sein? Ich meine, Saulus, der Christenverfolger, ist er irgendwann einfach mal zu den Aposteln gegangen und hat gesagt, mich würde mal interessieren, was ihr so glaubt. Warum sollte er das tun? Er hasste sie doch. Oder kamen die Apostel eines Tages auf die Idee, wir brauchen einen weiteren Apostel, wen könnten wir nehmen? Den Saulus, der verfolgt die Christen. Das macht alles keinen Sinn, merkt ihr? Nein, irgendetwas muss im Leben des Saulus passiert sein, und zwar auf dem Weg von Jerusalem nach Damaskus, was den Saulus so sehr verändert hat, dass er von einem Christenverfolger zu einem Prediger des Christentums wurde. Gott hatte sich ihm dort offenbart. Das heißt, er hat sich ihm gezeigt und ihm sich mitgeteilt und ihm gesagt, was er zu tun hat. Und es ist sehr spannend zu sehen, wie Paulus das selbst beschreibt. In den Versen 13 und 14 unseres Abschnitts, haben wir das eben gelesen, da beschreibt er sein altes Leben im Judentum. Und wenn man die Verse mal langsam liest, kann man mal darauf achten, wie oft da die Worte ich und mein drin vorkommen. Und das macht deutlich, was in der Religion des Saulus früher im Mittelpunkt gestanden hat. Es ging um mich, es ging um mein Tun, es ging darum, dass Paulus sich selbst durch das, was er getan hat, durch seinen Eifer für das Gesetz, vor Gott gerecht machen wollte. Er stand im Zentrum seiner Religion. Und dann ab Vers 15 beschreibt er sein neues Leben. Und plötzlich geht es nicht mehr um ich und mein, sondern er beginnt mit aber Gott, als es aber Gott gefiel. Ich habe mir in der Vorbereitung überlegt, vielleicht sind die beiden Wörter aber Gott die beiden wichtigsten Wörter im Neuen Testament. Paulus verwendet sie öfter. Nicht nur hier bei der Beschreibung des Evangeliums, sondern auch zum Beispiel in Epheser 2. Immer dann verwendet er sie, wenn er deutlich macht, früher haben wir unser Leben gegen die Wand gefahren, aber dann kam Gott. Epheser 2 zum Beispiel. Auch wir führten alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen, aber Gott, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, lebendig gemacht. Aber Gott. Aber Gott, das ist das Evangelium in 2 Worten. Ich habe es gegen die Wand gefahren, aber Gott. Dieses Evangelium handelt von dem, was Gott für uns getan hat. Und es kommt auch von Gott selbst, nicht von Menschen. So geht ja unser Abschnitt los, Verse 11 und 12a. Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt. Und darum soll es jetzt im 2. Punkt gehen. Das Evangelium der Bibel ist wahr, weil es nicht von Menschen stammt. Paulus hatte gesagt, es stammt von Gott, nicht von Menschen. Und dieses nicht von Menschen, das erklärt er jetzt ab der 2. Hälfte von Vers 16 in unserem Abschnitt. Der Vorwurf, Paulus, du hast dein Evangelium nicht von Gott, sondern von den Aposteln in Jerusalem. Und Paulus gibt uns jetzt einige Argumente ab Vers 16, warum das nicht so ist, warum das überhaupt nicht sein kann. Und sein erstes Argument, was er gibt, ist: Ich hatte in meinen ersten Jahren als Christ überhaupt keinen Kontakt zu den Aposteln. Verse 16b und 17. Paulus schreibt dort: Nachdem er Christ geworden war, und jetzt zweite Hälfte Vers 16, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Paulus sagt also: Es kann nicht sein, dass ich das Evangelium von den Aposteln hatte, denn ich habe sie überhaupt nicht getroffen. Ich habe in den ersten 3 Jahren, wo ich Christ war, einen riesigen Bogen um Jerusalem drumherum gemacht. Ich war mal in Arabien und dann war ich wieder mal in Damaskus und später schreibt er auch noch, ich war mal in Syrien und mal in Zilizien. Wo er nicht war, war Jerusalem. Wahrscheinlich hat er in der Zeit viel nachgedacht. Wir wissen nicht genau, was er in diesen 3 Jahren gemacht hat. Aber was ihm wichtig ist hier in diesem Abschnitt ist, er hat nicht mit anderen Aposteln gesprochen. Also er kann von ihnen überhaupt nicht das Evangelium gelernt haben. Damals gab es kein Telefon, nichts. Das heißt, wenn er sie nicht getroffen hat, kann er von ihnen das Evangelium nicht gelernt haben. Und das zweite Argument, was er gibt: Als ich dann die Apostel später tatsächlich mal getroffen habe, da habe ich nur 2 von ihnen getroffen. Und als ich sie getroffen habe, habe ich auch mit ihnen überhaupt nicht über das Evangelium gesprochen, sondern hauptsächlich über andere Dinge. Das sind die Verse 18 und 19. Darauf, nach 3 Jahren, zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen, und blieb 15 Tage bei ihm. Ich sah aber keinen der anderen Apostel, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Also 3 Jahre lang traf Paulus keinen einzigen der Apostel. Und als er dann nach 3 Jahren nach Jerusalem kam, traf er nur 2 von ihnen. Einmal Petrus und dann Jakobus, den Bruder von Jesus, der den Jakobusbrief geschrieben hat. Und jetzt könnte man sagen: Siehst du, da haben wir es. Paulus, du warst irgendwann doch in Jerusalem und bestimmt hast du dann damals von Petrus das Evangelium gelernt. Aber interessant ist, wie Petrus seine Zeit hier beschreibt. Er sagt erstens: Ich war nur 15 Tage da. Und 15 Tage sind nichts im Vergleich zu den 3 Jahren vorher. Das heißt, hätte Paulus das Ziel gehabt, nach Jerusalem zu gehen und das, was die Apostel dort lehren, jetzt weiterzusagen, dann hätte er nicht 3 Jahre Pause gemacht, um dann nur 15 Tage mit den Aposteln zu verbringen. Und außerdem ist das Wort, was wir hier in Vers 18 lesen, für Petrus kennenlernen, dieses Wort für kennenlernen, das heißt wirklich so viel wie kennenlernen. Das heißt, Paulus ist nicht nach Jerusalem gegangen, um jetzt 2 Wochen lang einen theologischen Gesprächskreis mit Petrus zu gründen und das Evangelium in allen Details auszudiskutieren und darüber zu sprechen, sondern der Zweck, warum er in Jerusalem war, war wirklich: Er wollte den Petrus einfach mal kennenlernen. Das heißt, die Betonung liegt eher, wir würden heute sagen, auf eine Tasse Kaffee trinken, als auf, sie haben da theologisch über irgendwelche Dinge diskutiert. Was nicht heißt, dass sie gar nicht darüber gesprochen haben, aber das war nicht das Ziel von seinem Besuch in Jerusalem. Paulus sagt also durch diesen Bericht, durch diese Verse: Leute, wenn ich nach meiner Bekehrung vorgehabt hätte, von den Aposteln in Jerusalem zu lernen und dann deren Evangelium nach Galatien zu euch zu bringen, dann hätte ich völlig anders gehandelt. Ich wäre nicht 3 Jahre woanders hingegangen, hätte nach 3 Jahren für kurze Zeit nur 2 Apostel getroffen und auch nur, um die dort mal kennenzulernen. Und diesen Lebensbericht, den unterstreicht Paulus dann in Vers 20. Was ich aber euch schreibe, siehe vor Gottes Angesicht, ich lüge nicht. Paulus macht durch diesen Satz deutlich, wie wichtig ihm der Punkt ist. Es geht nicht darum, dass die Apostel in Jerusalem ein anderes Evangelium haben als Paulus. Im nächsten Kapitel, in Kapitel 2, wird er dann erklären, dass er und die anderen Apostel das gleiche Evangelium predigen. Aber hier in Kapitel 1 ist es ihm sehr, sehr wichtig, dass die Galater verstehen, dass er sein Evangelium nicht von den Aposteln übernommen hat, sondern dass er es von Gott direkt gelernt hat und nicht von anderen Menschen. Denn genau das war ja der Vorwurf gewesen. Paulus, du hast mit dem Evangelium so eine Art stille Post gespielt. Und was in Galatien angekommen ist, das hatte mit dem ursprünglichen Evangelium nichts mehr zu tun. Woher kommt das Evangelium? Kommt es von Gott oder von den Menschen? Und das ist nicht nur eine Frage, die damals Paulus und die Gemeinden in Galatien bewegt hat, sondern ich glaube, sie ist heute noch genauso wichtig. Die Situation ist eine andere, aber die Frage stellt sich auch. Vor etwas mehr als 100 Jahren kam ein junger Theologiestudent namens John Gresham Machen aus den USA nach Deutschland, um hier an der Uni in Göttingen Theologie zu studieren. Und in Deutschland hatte sich damals längst die Sichtweise durchgesetzt, dass Paulus sein Evangelium nicht von Gott erhalten hatte. Es war so die Sichtweise, Jesus hatte ein Evangelium und Paulus hatte ein anderes Evangelium. Das hat er nicht von Gott erhalten, sondern das hat er sich irgendwie ausgedacht, da hat er irgendwie Philosophien vermischt und irgendwas, was er mal gehört hat. Auf jeden Fall, es gibt das Evangelium von Jesus und es gibt das von Paulus. Und das von Paulus, das kommt auf jeden Fall nicht von Gott. In Amerika waren solche Gedanken noch nicht wirklich angekommen. Und so wurde der junge Theologiestudent, als er dann in Deutschland war, davon ziemlich aus der Bahn geworfen. Er hörte das zum ersten Mal, es verwirrte ihn. Und ihm stellte sich die Frage, kann man dem vertrauen, was Paulus in seinen Briefen schreibt? Weil es das Wort Gottes ist? Oder sind das alles nur Ideen von einem Gelehrten, der halt stille Post gespielt hat und irgendwas, was er von Jesus gehört hat, mit dem verbunden hat, was gerade in der Philosophie modern war, und das zusammen lesen wir jetzt in seinen Briefen. Denn so behauptete es sein Professor in Göttingen. Machen kehrte nach seiner Zeit in Deutschland zurück nach Amerika und machte sich ausführlich Gedanken über diese Frage. Woher hatte Paulus das Evangelium? Hatte er es von Menschen oder hatte er es von Gott? Und nach vielen Jahren des Nachdenkens schrieb er darüber ein Buch. Das heißt auf Englisch The Origin of Paul's Religion oder auf Deutsch Der Ursprung der Religion des Paulus. Und in diesem Buch verteidigt er auf 300 Seiten Folgendes. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Evangelium von Jesus, dem Evangelium der ursprünglichen Apostel und dem Evangelium von Paulus. Alle diese Evangelien kommen von Gott und widersprechen sich nicht. Es ist alles ein und dasselbe Evangelium. Seht ihr, es gibt in 2000 Jahren, damals in Galatien und heute an den Universitäten, unterschiedliche Gründe, warum Menschen sagen, dass Paulus sein Evangelium nicht von Gott, sondern von irgendwelchen Menschen hatte. Aber damals gingen die Irrlehrer in Galatien und heute gegen die sogenannte liberale Theologie. Es ist unglaublich wichtig festzuhalten, Jesus selbst erschien Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Und dort von Jesus, also von Gott selbst, hat Paulus das gelernt, was er in seinen Briefen aufgeschrieben hat. Und deswegen ist es wahr. Viele Menschen in unserer heutigen Kultur sind skeptisch. Und sie sagen, ja, was du sagst, klingt ja alles schön und gut. Aber was ich will, sind Beweise. Der Lebensbericht von Paulus, ja okay, aber ohne Beweise, dass er wirklich Jesus bzw. Gott getroffen hat auf seinem Weg nach Damaskus, glaube ich das nicht. Und natürlich haben diese Skeptiker in einem Sinn recht. Denn die Geschichte von Paulus gibt Hinweise darauf, dass er glaubwürdig ist. Aber sie beweisen nichts. Zumindest nicht so, wie wir Beweise heute gerne verstehen. Aber wer so fragt, muss sich über eine Sache im Klaren sein. Nichts, was in der Vergangenheit passiert ist, können wir beweisen. Alles, was wir über die Jahrhunderte vor unserer Zeit wissen, wissen wir nur aufgrund von Hinweisen. Zum Beispiel sind so gut wie alle Menschen davon überzeugt, dass Cäsar wirklich gelebt hat. Genauso sind so gut wie alle Menschen davon überzeugt, dass Asterix nie gelebt hat. Aber beides kann man nicht beweisen. Dafür, dass Cäsar wirklich gelebt hat, gibt es viele Hinweise. Und deswegen glaubt man, dass er wirklich gelebt hat. Und dafür, dass es Asterix wirklich gegeben hat, gibt es keinen einzigen Hinweis. Und deswegen glaubt man, dass es ihn nie wirklich gab. Und ähnlich ist es mit dem Bericht des Paulus. Es gibt keine Beweise für das, was Paulus sagt. Aber es gibt viele Hinweise dafür, dass Paulus sein Evangelium nicht von irgendwelchen Menschen gehört hat, sondern dass er es auf der Straße nach Damaskus von Jesus selbst bekommen hat. Und einen weiteren Hinweis dafür wollen wir uns jetzt im dritten Punkt angucken. Dort zwischen Damaskus und Jerusalem änderte sich das Leben des Paulus dramatisch. Und das ist ein weiterer Hinweis dafür, dass das, was er sagt, wahr ist. Und das ist mein dritter Punkt. Das Evangelium der Bibel ist wahr, weil es Menschen verändert. Saulus hatte als jüdischer Theologe alles, was man sich wünscht. Er war wohlhabend, jung, anerkannt. Er war eifrig, ihm stand die große Karriere bevor. Er stellte nicht nur von den Juden etwas dar, sondern auch vor den Römern. Schließlich hatte er das römische Bürgerrecht. Und vor Gott hatte er die besten Chancen, so glaubte er zumindest, weil er so vorbildlich lebte und sogar bereit war, die Feinde Gottes, diese Christen, zu verfolgen. Und was dann auf dem Weg nach Damaskus passiert ist, das änderte alles. Saulus gab fast alles auf. Seine Sicherheit und alle seine sozialen Beziehungen in Jerusalem. Sein Leben in Wohlstand und Erfolg. Aus dem jungen Hoffnungsträger des Judentums war ein Prediger des Christentums geworden. Und dafür gab er sein schönes, wohlhabendes Leben nicht nur auf, dafür tauschte er es für ein Leben, was sich keiner von uns wünscht. Er ließ sich schlagen, ging mehrmals ins Gefängnis, überlebte eine Steinigung, ging gleich dreimal mit seinem Schiff im Mittelmeer unter und überlebte jeweils nur knapp. Er beschreibt das in 2. Korinther 11 und weiter heißt es dort: Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße, zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Das ist das Leben des Paulus nach seiner Bekehrung. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass er später, kurz darauf, für seinen Glauben in Rom hingerichtet wurde. Warum macht man sowas? Wenn man vorher so ziemlich alles hat, was man sich in dieser Welt vorstellen kann. Geld, Beliebtheit und einen echt guten Job. Warum macht man das? All das hat Paulus auf dem Weg nach Damaskus weggeworfen. Und natürlich kann man nicht beweisen, dass er dort Jesus wirklich begegnet ist. Aber dann steht man vor der großen Herausforderung zu erklären, was Paulus dann dazu gebracht hat, alles aufzugeben und das zu predigen, was er bisher mit Schwertern und Stöcken bekämpft hat. Ich bin davon überzeugt, dass die Lebenswende des Paulus ein weiterer Hinweis auf die Wahrheit von dem ist, was er verkündigt. Es war ja nicht nur bei ihm so. Auch die anderen Apostel gaben alles auf und reisten durch die ganze damals bekannte Welt, um das Evangelium zu verbreiten. Natürlich könnte es sein, dass sie sich das alles mit der Auferstehung und so nur ausgedacht haben. Aber erklärt das auch, warum sie ihre Botschaft freiwillig mit dem Leben bezahlten? Das Evangelium ist eine Botschaft, die nicht einfach nur irgendwo steht. Es ist auch nicht nur eine Botschaft, die wir irgendwie für wahr halten sollen, so wie wir alle für wahr halten, dass eben 2 plus 2 4 ergibt. Es ist eine Botschaft, die unser Leben verändern soll und wird. Und diese Veränderung, die sieht durchaus unterschiedlich aus. Ja, bei Paulus war das dramatisch. Vom Christenverfolger zum christlichen Missionar. Vom reichen, angesehenen jungen Mann zum armen, heimatlosen Zeltmacher, eben vom Saulus zum Paulus. Bei vielen anderen Christen damals sah das nach außen nicht besonders aus. Zum Beispiel die Christen in der Gemeinde in Jerusalem. Die meisten von ihnen waren vorher Juden und gingen eben in die Synagoge. Dann bekehrten sie sich und gingen in die Gemeinde. Das sah jetzt nach außen nicht besonders spektakulär aus. Und diese Gemeinde in Jerusalem, das war die Gemeinde, wo der junge Saulus gar nicht weit weg von gewohnt hat und die er dann mit allen Mitteln verfolgt hat. Und Verfolgung ist ein Wort, das hören wir heute. Das Problem, was wir mit Verfolgung haben, ist, wir kennen es nicht aus eigener Erfahrung. Ein Mitglied dieser Gemeinde in Jerusalem war Stephanus. Und wir lesen in Apostelgeschichte 7, dass Saulus daneben stand, als die Juden ihn für seinen Glauben gesteinigt haben. Und dann gibt es einen kleinen Satz, da steht, er freute sich darüber. Wahrscheinlich fehlte jeden Gottesdienst in der Jerusalemer Gemeinde irgendwer anders. Nicht, weil er verschlafen hatte, auch nicht, weil er krank war, sondern weil er entweder im Gefängnis war oder getötet worden war. Und über diese Gemeinde schreibt Paulus ab Vers 22 in unserem Abschnitt. Ich war bei den Gemeinden von Judäa, also von der Gegend von Jerusalem, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten nur gehört, der, welcher uns einst verfolgte, verkündigt jetzt als Evangelium den Glauben, den er einst zerstörte. Und sie priesen Gott um meinetwillen. Paulus war in der Zwischenzeit nicht in der Gemeinde in Jerusalem gewesen. Er schreibt hier in Vers 22, er war ihnen von Angesicht unbekannt. Das stimmt, sie kannten sein Gesicht nicht. Aber unbekannt war er ihnen trotzdem nicht. Denn er war das Gesicht der Christenverfolgung gewesen. Saulus, der Name, das war der Horrorname für die Gemeinde. Ein Name des Schreckens. Und jetzt war dieser Saulus zum Paulus geworden, der Verfolger zum Prediger. Und wie reagierte die Gemeinde? Vers 24, sie priesen Gott dafür. Als ich das gelesen habe beim ersten Mal, da dachte ich so, ja klar. Ja. Klar, dass sie Gott priesen. Das ist ja die beste Nachricht überhaupt. Der schlimmste Christenverfolger wird zum Christen. Warum sollten wir dafür nicht alle Gott preisen? Aber ist das wirklich so klar? Ich meine, grundsätzlich freuen wir Christen uns darüber, wenn Menschen Christen werden, die vorher nicht nur keine Christen waren, sondern sogar Christen verfolgt haben. Einige frühere Mitglieder des IS sind Christen geworden und das ist eine Nachricht, wenn ich die lese, dann freue ich mich darüber und ich glaube zu Recht. Und trotzdem glaube ich, dass es alles andere als selbstverständlich ist, dass sich die Gemeinde in Jerusalem über die Bekehrung des Saulus gefreut hat. Es ist nämlich sehr leicht, sich über die Bekehrung eines Christenverfolgers zu freuen, wenn man die Person, diesen Verfolger, nicht selbst kennt und selbst auch noch nie verfolgt worden ist. Ich gebe euch mal ein Beispiel, um euch deutlich zu machen, dass es für die Gemeinde in Jerusalem wahrscheinlich deutlich schwerer war, sich darüber zu freuen. Überlegt euch mal, welche Person ihr in diesem Raum hier am meisten liebt. Und jetzt stellt euch vor, es würde im nächsten Jahr eine Christenverfolgung hier in Deutschland ausbrechen. Und diese Person würde von einem Mann namens, ich nenne ihn jetzt einfach mal Peter Müller, getötet werden für seinen oder ihren Glauben. Und in einem Jahr würden wir uns wieder hier treffen. Ihr wärt hier, aber die Person, die ihr so sehr lieb gehabt habt, die nicht. Und ich würde euch von der Kanzel erzählen. Leute, wisst ihr, was passiert ist? Der Christenverfolger Peter Müller ist Christ geworden und wird nächsten Sonntag hier in die Gemeinde kommen. Ich glaube, keiner von euch würde spontan denken, ach schön. Sondern ihr würdet erstmal denken, zu uns in die Gemeinde darf wirklich jeder kommen. Aber der nicht. Der soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. Vielleicht mit dem Hintergedanken, Gottes Gnade ist zwar groß, aber so groß dann auch wieder nicht. Wisst ihr, in der Gemeinde in Jerusalem, da saßen wahrscheinlich Ehefrauen, die ihre Männer verloren hatten. Da saßen Kinder, die möglicherweise ohne einen Elternteil aufwachsen mussten. Da saßen vielleicht auch Menschen, die im Gefängnis so gelitten hatten, dass sie jetzt nur noch mit körperlichen Schmerzen in den Gottesdienst kommen konnten. Und wer war daran schuld? Na, ganz maßgeblich Paulus. Und was tut die Gemeinde? Sie dankt Gott für die Bekehrung des Paulus. Und ich habe mich bei der Vorbereitung außerdem gefragt, warum berichtet Paulus uns das? Ich glaube, der Grund ist, er möchte uns zeigen, das Evangelium hat nicht nur ihn verändert, sondern es hat auch die Gemeinde in Jerusalem verändert. Wisst ihr, wenn das Evangelium lauten würde, Jesus rettet, plus wir müssen noch irgendwas anderes tun, dann könnten wir sagen, ich habe es mehr verdient als Paulus. Ich habe nämlich noch nie einen Christen verfolgt. Oder ich habe es mehr verdient als der, der gerade neben mir sitzt, hier im Gottesdienst, weil ich mehr Geld spende, öfter in der Bibel lese, netter bin, die besseren Kuchen backe, öfter Jungscha mache, die bessere Ehe führe, die netteren Kinder habe, mehr über die Bibel weiß, mir seltener Sorgen mache oder was auch immer. Aber das Evangelium ist, keiner hat es verdient. Saulus nicht, die Gemeinde in Jerusalem nicht und auch du nicht. Und vor Gott stehen wir alle gleich da. Unabhängig davon, ob du dich für den vorbildlichsten Menschen auf diesem Planeten hältst oder ob du vor Schuldgefühlen manchmal kaum schlafen kannst. Vor Gott stehen wir alle gleich da. Und so befreit uns das Evangelium davon, uns mit anderen zu vergleichen. Vor Gott bist du nicht besser als die anderen. Und so hat das Evangelium damals die Gemeinde in Jerusalem dazu befreit, Gott dafür zu danken, dass er Paulus gerettet hat. Denn sie haben irgendwann begriffen, vor Gott sind wir alle kein Stück besser als der schlimme Christenverfolger Saulus. Und für dich heute Morgen heißt das, du bist genauso Sünder wie der, der neben dir sitzt. Doch das ist nicht das Ende. Das Evangelium geht weiter mit einem Aber Gott. Und das ist wahr. Amen.